anderem ein deutscher Filmemacher, der schon einige sehr spannende Filme gemacht hat, die mich jedes Mal sehr bewegt haben. Ein Film über die deutsche Romantik, auch ein Film über die Anthroposophie, dein letzter Film. Und du kommst jetzt gerade in die deutschen Kino mit einem neuen Filmprojekt, das in Berlin angelaufen ist. Ich glaube, letzte Woche war die Premiere in Berlin.
Ja.
Das kreative Universum. Ich habe den Film das Glück gehabt, jetzt schon zweimal auf DVD sehen zu können, in einer Preview. Und ich bin sehr beeindruckt und ich finde das einfach ein sehr spannendes Thema. Vielleicht einfach als erste Frage, was willst du mit diesem Film zeigen?
Also der Untertitel heißt ja Naturwissenschaft und Spiritualität im Dialog. Das kreative Universum ist ja der Haupttitel. Und ich interessiere mich schon lange für dieses Spannungsverhältnis, sage ich mal, zwischen Naturwissenschaft und Religion. Ich nenne es lieber Spiritualität, weil ich in dem Film auch Positionen zu Wort kommen lasse, die jetzt nicht konfessionell gebunden sind. Mhm. Und du kennst ja, du hast bestimmt auch in 80er Jahren Fridtjof Capra gelesen, Tao der Physik und solche Sachen. Seit der Zeit fesselt mich das Thema, weil ich es einfach unglaublich spannend finde, zum Beispiel, wenn Quantenphysiker sich über Fragen, die weit über ihr eigentliches Forschungsgebiet hinausgehen, in, sagen wir mal, transzendente geistige Bereiche Gedanken machen, zum Beispiel. Aber seit dem 11. September, möchte ich sagen, hat mich das noch stärker gepackt, weil ich so eine zunehmende Polarisierung zwischen diesen beiden Gebieten bemerkt habe. Ja? Also wenn du mal auf der einen Seite nimmst Richard Dawkins, der sicherlich mit seinem Buch Der Gotteswahn auch eine Folgeerscheinung des 11. September ist, also eine aggressive Form des Atheismus, der alles, was mit Spiritualität zu tun hat, als Unsinn, als gefährlichen Aberglauben abqualifiziert und auf der anderen Seite aber auch ein Revival von religiösem Fundamentalismus, ob das jetzt evangelikalische Christen in Amerika sind oder Muslime auch in Deutschland oder weltweit. Und das widerstrebt irgendwie meiner Natur. Ich glaube, so, ich bin so ein bisschen auf Dialog und auf Vermittlung angelegt. Und diese scharfe Polarisierung, die, glaube ich, stattgefunden hat, auch noch in der Nachfolge des 11. September, die hat mich immer noch tiefer wieder in dieses Thema reingebracht. Und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, ich suche mir jetzt ein paar Naturwissenschaftler aus, die auch da Grenzgänger und Brückenbauer sind. Und die habe ich halt dazu Wort kommen lassen.
Jetzt gibt es natürlich in diesem Gebiet schon einiges an publizistischer Tätigkeit. Es gibt auch so große Welterfolge wie der Film What the Blabe.
Ja.
Von dem grenzt du dich meines Erachtens sehr wohltuend ab. Was ist der unterschiedliche Akzent, den du hier setzen möchtest?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Es ist schon formal. Also zu Filme What the Blabe würde ich mal sagen, was ich an Informationen hatte, ist, der wirkt auf mich, als ob eine spirituelle Gruppe, die dahinter steht, und ich glaube, da steht auch mit hohen Geldbeträgen, also eine sehr reiche amerikanische spirituelle Gruppe dahinter. Mhm. Mir schien das Ganze so, als, ich sage es mal ein bisschen übertrieben, als würden die sich Wissenschaftler kaufen, ja, um ganz bestimmte, festgelegte, ich sag mal esoterische Messages, Botschaften sozusagen rüberzubringen, auf der Schiene von so einer Seriosität von solchen Physikern und Biologen und so weiter. Dazu ist das eine Machart, die mir sehr überwältigend suggestiv daherkommt. Also vom Schnitt, von der Musik, vom ganzen Grundtenor. Du kennst meine Filme, die sind eher ruhig. Für mich ist das ganz wichtig, sozusagen auch wirklich meditative Passagen drin zu haben, wo Leute was verarbeiten können, wo man den eigenen Raum im Kopf behält, ja, um was zu hinterfragen, um eigene Impulse aufsteigen zu sehen und so. Und deswegen hat mich das sowohl formal als auch inhaltlich sozusagen auch gerade gereizt, da auch eben eine ganz andere Form gegenzuhalten. Und auch, das ist ganz wichtig, also was der Film auf gar keinen Fall will, ist irgendeine feste Glaubensannahme von mir zu bestätigen durch die Münder von Wissenschaftlern. Sondern ich habe wirklich versucht, eine Suchbewegung zu machen. Und ich habe mich auch persönlich in meiner Spiritualität, würde ich auch sagen, verändert. Der Film war auch eine Prüfung, zum Teil schmerzhafte Prüfung meiner Spiritualität. Das ist also, ich habe nicht einfach nur was meine Gewissheiten irgendwie durch andere nochmal aussprechen lassen, weil ich die vielleicht gar nicht so habe, diese Gewissheiten. Nee. Sondern ich habe mich auf ein Fragen und auf ein Suchen mit anderen Personen begeben und war dann auch zum Teil überrascht, wo der Film hingeht. Es ist beim Schnitt immer auch ein offener Prozess, wie sich das Ganze entwickelt.
Nee, das sieht man im Film an, und es gelingt dir auch in dem Film wirklich ein virtuelles Gespräch von sehr spannenden, wirklich fundierten Wissenschaftlern weltweit, teilweise aus dem deutschsprachigen Gebiet, teilweise aus England, teilweise aus den USA und aus anderen Gegenden, über den Schnitt zusammenzubringen, wo dann eben Menschen wie der Hans-Peter Thür, den man kennt, oder den Professor Görnitz, den man vielleicht weniger kennt, den man aber meines Erachtens kennen sollte, ein Quantenphysiker von der Universität Frankfurt, der zum Thema Geist und Naturwissenschaft sehr viel, sehr fundiertes und auch sehr Nüchternes zu sagen hat, Nüchternes im positiven Sinn, nicht, dass ihm Tiefe fehlen würde, aber dass er sehr bedacht ist in dem, was er hier sagt und was auch hier wirklich auch wissenschaftlich haltbar ist, aber gleichzeitig hier wirklich für mich sehr berührende Dinge zum Ausdruck bringt. Und vielleicht, wenn ich bei den beiden bleiben darf, beim Hans-Peter Thür und beim Thomas Görnitz zum Beginn, weil der Film hat viele Dimensionen und es wird uns sicher nicht gelingen, die nur ansatzweise in diesem Gespräch abzudecken. Aber eine Dimension, für die diese zwei Namen für mich besonders stehen, ist, die Materie ist eigentlich, wenn man genau hinschaut, nicht Materie. Da ist was anderes als Organisationsprinzip dahinter. Und der Professor Görnitz drückt sich hier sehr vorsichtig aus, indem er sagt, das ist nicht, wenn man hier naturwissenschaftlich heranschaut, was hier als Organisationsprinzip dahinter ist, man kann es nicht Geist nennen, aber es ist geistverwandt.
Ja.
Er drückt sich genauso präzise aus. Man kann es nicht Geist nennen, aber es ist geistverwandt. Magst du da vielleicht ein paar Sachen dazu sagen? Weil, was ist damit gemeint? Und inwiefern ist das eine wichtige Aussage für unser Weltbild?
Naja, was auffällt bei diesen Quantenphysikern ist, dass sie oft von, wenn sie sagen, was passiert, wenn wir immer tiefer ins Innere der Materie schauen, was sie ja im CERN, da in Genf zum Beispiel, jetzt auch noch immer weitermachen, dass wir nicht immer auf tiefere kleine Klümpchen von Materie kommen, ja, im Sinne von kleinen Billardkugeln, so man das im 19. Jahrhundert geglaubt hat, indem wir es immer wieder zerschlagen, kommt man auf immer kleinere, aber irgendwie greifbare Materiesteinchen, sondern dass uns alles zerfällt in ein Netz von Beziehungen und Informationen, also dass der Informationsbegriff, in Wien ist der berühmte Anton Zeilinger, das ist auch so ein relativ bekannter Quantenphysiker, der an solchen Grenzen arbeitet, der sagt ganz einfach, es gibt von dem Satz, das Universum ist in letzter Instanz Information. Und das sagt so jemand, der sich wahrscheinlich Jahrzehnte mit empirischen Forschungen beschäftigt hat. Also das ist keine Schwärmerei, das ist keine esoterisch abgehobene Spekulation. Das sind Denkergebnisse und Forschungsergebnisse, die aus einer ganz handfesten wissenschaftlichen Arbeit resultieren, dass man am Ende sagt, ich finde ein vernetztes Ganzes vor, in der Tiefe der materiellen Welt, in der Tiefe der Wirklichkeit vielleicht, wo das solide, umgrenzbare, festklopfbare zwar in der Oberfläche besteht, wir wissen, wir haben Tische und Stühle zu Hause, aber wenn wir sozusagen ein paar Etagen tiefer gucken, definiert sich alles über Beziehungen zu irgendwelchen anderen Dingen und am Ende haben wir so eine Ganzheit vor uns, wo wir vielleicht sogar Intuition brauchen, um die als Ganzheit, als Gestalt zu erfassen und nicht nur einen analytischen Verstand, der sagt, hier, das ist so und so lang, also diese messbare Vernunft. Und also der Informationsbegriff und der Begriff der Beziehungen war für mich das Spannende, dass bei allen diesen, also Görnitz, Dürr, Zeilinger, rauskommt. Man muss dazu sagen, Görnitz ist zum Beispiel ein Mitarbeiter von Karl Friedrich von Weizsäcker gewesen, das ist ja auch eine große Figur in der Physik. Und der hat das auch schon so gedacht. Görnitz ist eigentlich jemand, der das weitergesponnen hat. Der Weizsäcker ist ja gestorben. Der hat, wenn man so will, das nicht mehr vollenden können, diesen Sprung in so eine spirituelle Philosophie. Und Görlitz führt das als, soll ich mal sagen, Nachlassverwalter oder so weiter. Und der Dürer hat dieselben Erfahrungen mit Werner Heisenberg gehabt. Setzt in gewisser Weise also auch schon so ein älteres, sag ich mal, philosophisches Erbe von deutscher Physik, nenne ich das mal, fort. Ja, die beiden. Und dann ist er aber sehr vorsichtig, der Görlitz, das finde ich auch gut. Ein Anthroposoph würde jetzt sagen, ja, hinter der Materie steckt Geist. Das würde Rudolf Steiner wahrscheinlich so sagen. Und er sagt, wenn wir sagen, das sind Beziehungsstrukturen, wo Informationen fließen und ausgetauscht werden, in einem ständigen Verbund, dann erinnert mich das, was da passiert, vielleicht mehr an das, was in unseren Denkprozessen, also in unseren geistigen Prozessen, wo es auch ständig um Vernetzung geht, passiert. Und ich nenne es dann geistähnliche Struktur. Aber er lässt die letzte, soll ich mal sagen, Hypothese aus oder die letzte These zu sagen, das ist Geist. Und das finde ich vorsichtig, bescheiden, auch so eine suchende Bewegung eher.
Das, was du halt auch so dargestellt hast, einerseits dieser Informationscharakter, der ja schon über einfach Materie hinausgeht, andererseits der Beziehungscharakter des Kosmos, das sind so Themen, die sich ganz spannend durch diesen Film durchziehen. Und dann gibt es noch eine Dimension, die für mich der Stephen Harding sehr stark reingebracht hat. Stephen Harding ist ein Biologe am Schumacher College in England und ein Schüler von James Lovelock mit der Gaia-Theorie. Und der hat hier einen Satz gesagt, denn ich habe mir den Film gerade jetzt noch einmal angeschaut, weil ich war gerade unterwegs von Deutschland nach Österreich und bin im Zug gesessen, habe das Ganze auf DVD noch einmal angeschaut und habe ich mir diesen Satz notiert, everything is subject, alles ist Subjekt. Und da bringt er etwas zum Ausdruck, das kommt so locker daher, everything is subject, aber wenn man dem nachgeht, wirft das unser naturwissenschaftliches Weltbild kräftig durcheinander, weil wenn dem Ganzen und allem Subjektivität zugestanden wird, kommt hier eine Dimension mit ins Spiel, die normalerweise überhaupt keine Rolle spielt. Weil es sich auch was Harding hier wirklich in einer meines Erachtens wunderschönen Art und Weise mit reingebracht hat.
Ja, der Harding, es ist ja so interessant, die sprechen alle sehr verschieden. Das sind sehr verschiedene Persönlichkeiten. Ich sage jetzt mal, der Harding spricht noch ein wenig bildhafter und beseelter als der Görlitz. Der Görlitz hat seine Qualität in einem sehr genauen Denken, ist sehr vorsichtig. Das ist so ein nüchterner Philosoph. Ja, es gibt ja auch bei den Philosophen gibt es so schwärmerischere oder romantischere und es gibt sehr nüchterne. Und der Harding sagt ja in dem Zusammenhang auch, alles ist beseelt, und er geht sogar so weit, dass er sagt, Animismus, was ja verpönt ist heute, was früher die ganzen Kulturen, was weiß ich, die Kelten und diese ganzen naturreligiösen Kulturen bis zu den Indianern oder zu den Aborigines, gibt es ja heute bei indigenen Völkern auch noch sehr viel animistisches Denken. Und das war für mich beim Harding so interessant, dass er so weit geht, er sagt, das ist überhaupt nichts, was wir sozusagen auf die Müllkippe werfen sollten, weil der Gedanke, und das sagt er eben auch, dass eben alles in der Natur beseelt ist, ist ja ein sehr romantischer Gedanke, den würde ja kein Physiker oder Biologe normalerweise heute so aussprechen. Der Harding erlaubt sich das, ich vermute, das hat was mit Lovelock und mit der Gaia-Theorie zu tun, mit diesem intensiven Erforschen der Lebendigkeit dieser ganzen Kreisläufe der Erde, wo ihm dann auch ein mythologisches Bild eben der Gaia beihilft. Der geht also noch einen Schritt weiter über den Görlitz hinaus und spricht jetzt nicht mehr nur so kühl von Informationen. Das sind zum Beispiel zwei Wissenschaftler im Film, das ist der Bernd Rosslenbruch, Biologe, der auch von der molekularen Ebene mit dem Informationsbegriff spricht. Also er sagt auch, was in genetischen Mutationen passiert, was auf der molekularen Ebene der Biologie passiert, was wir manchmal Zufall nennen, da wissen wir nicht genau, ob da auch eine Etage tiefer Informationsarten sozusagen im Austausch sind, die wir noch gar nicht kennen, die wir noch gar nicht begreifen können. Also er, ähnlich wie Görlitz, hält sich auch da etwas zurück sagt nicht beseelt, sagt nicht Subjekt, nennt es Information, das ist sozusagen die nüchterne Variation. Und Harding traut sich mehr. Es gibt einfach so Naturwissenschaftler, er zählt dazu, die plötzlich dann in Metaphern sprechen, die eine etwas romantischere Redeweise einfach sich trauen. Das ist auch eine Frage des Mutes. Und er ist vom Typ so jemand, der dann eben von beseelter Subjektivität spricht.
Wobei, ich meine, wer das Wort Animismus verwendet hat, muss ich ja auch gestehen, da habe ich ein bisschen geschreckt. Und dann haben wir gedacht, ui, ist das jetzt eine ziemlich romantische Geschichte, in die er reingeht, und das macht er auch vielleicht. Aber dann habe ich nochmal drüber reflektiert, wenn auch das kann man so und so sehen, weil Animismus kannst du wirklich, wenn man es jetzt wilberianisch sieht, so mit einer Präteranzverwechslung auch sehen, dass du es einfach in einem alten mythologischen Weltbild drinnen bist. Du kannst aber auch anders eine andere Interpretation haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt meine Interpretation ist oder seine. Schlicht und einfach das Animus, also dass es animiert ist, dass hier etwas Lebendiges Teil des Ganzen ist. Und das muss jetzt nicht ein mythisches oder magisches Weltbild sein, sondern es ist vielleicht genau das, was Wilber mit Prätrans meint, dass hier wieder etwas ins Spiel kommt, dass wir in einer rationalistischen Philosophie oder Weltsicht einfach mal außen vor gelassen haben, das aber sehr wohl auf einer höheren Ebene wieder reingeholt werden kann. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Philosophische reingehen, aber die Tatsache, dass diese Innenseite oder diese subjektive Seite hier in irgendeiner Form wieder sichtbar oder zumindest wieder erörterbar wird, finde ich spannend.
Also was ja interessant ist, was mir auch immer aufgefallen ist während den Dreharbeiten, beim Nachdenken über den Film, ist, dass wir als ganz normale Menschen, die wir alle jetzt keine Professoren für Biochemie sind, wir verbinden mit einem Tier, mit einer Pflanze, mit einem Sonnenaufgang, mit dem Meer, mit dem Wasser, immer Innengefühle, also immer Innenansichten. Ja, wir sprechen über die Natur, der normale Mensch. Wenn du deiner Frau Blumen schenkst, schenkst du ihr nicht zusammengebündelte Moleküle.
Ja.
Ja, du schenkst ihr den Zauber einer Gestalt. Wenn wir ein Reh sehen oder ein Delfin, wie er springt, oder ein Wald oder eine Sonne, die aufgeht, wir verbinden das. Das fand ich total interessant. Warum machen wir das? Das ist ganz tief in uns drin. Wir wollen nicht etwas über die Natur rausbekommen, sondern eigentlich über das Verhältnis von uns zur Natur, also von unserem Innen zum Außen. Und das ist eben sozusagen bei vielen professionellen Naturwissenschaftlern kommt das wahrscheinlich im Studium abhanden, weil das wird einfach ausgetrieben, passt nicht in die Methodik rein. Es ist nicht sozusagen verifizierbar, über die Blume als Gestalt zu sprechen. Es wird in der Biologie, Morphologie zum Beispiel, oder diese ganzen gestaltkundlichen Sachen, die es vielleicht noch vor Jahrzehnten in der Biologie gab, dass man überhaupt über Gestalten nachdenkt, wird heute gar nicht mehr gemacht, weil die Spezialisierung natürlich immer mehr in die Tiefe geht, in die Molekularbiologie. Die Gestalt aber einer Pflanze oder eines Baumes, die uns ja viel tiefer anrührt als die Summe von irgendwelchen Molekülen, die wir gar nicht sehen, die wird überhaupt nicht mehr thematisiert. Und insofern drückt der Hardinge im Grunde etwas aus, was wir alle ständig machen und wahrscheinlich auch zu Recht machen. Die Evolution hat uns das auch mitgegeben und wahrscheinlich nicht nur als Wunschdenken, sondern als dieses tiefe Bedürfnis, Natur im Verhältnis auch zu unserem Innenleben zu deuten. Diese Verbindung eigentlich immer zu halten. Ja, deswegen sprechen wir von luftig und, wie es im Film, die Metaphern, mit denen wir, wenn wir sagen, einer ist geerdet oder es ist ein luftiger Geist, wir versuchen Luft nicht als Molekülstruktur zu sehen, sondern wir versuchen etwas Wesenhaftes, eine Form, eine Gestalt drin zu sehen, die mit uns, mit unserem Innenleben was zu tun hat. Und der Harding macht im Grunde da gar nichts Besonderes. Und insofern sind wir eigentlich auch alle Animisten in unserem Alltag.
Einige deiner Gesprächspartner gehen da ja auch sogar noch einen Schritt weiter mit dem, was du gerade über Schönheit und Ästhetik gesagt hast. Weil das, wie es du jetzt angesprochen hast, ist unser Bezug dazu. Aber einige deiner Gesprächspartner sagen, diese Ästhetik ist dem Kosmos immanent und bringen dann Beispiele aus der Evolution, wo die Evolution Schönheit schafft und es nicht ersichtlich ist, was diese Schönheit für einen utilitaristischen Wert haben sollte, außer dass es schön ist.
Ja.
Und wenn man das ernst nimmt, da kommt was mit rein, einfach zu sehen, dass da anscheinend, zumindest wenn man dem so nachgeht, und beim Zusehen war das mir auf jeden Fall mal plausibel, ich habe noch nicht tiefer darüber nachgedacht, dass da eine Dimension da ist, wenn das ist, weil die Beispiele, das ist ein Beispiel von einer Muschel, die eine Schönheit produziert, das überhaupt keinen evolutionären Wert hat, weil das sagt irgendwas aus über den Kosmos als Ganzes.
Das war eine der großen Überraschungen bei der Recherche und der Vorarbeit, wie viele solcher, ich nenne die mal Überschussphänomene, es gibt. Ja, dieser Vogelschwarm, diese Schare, die sie da, das ist an einem Wintermorgen, das passiert einmal im Dezember in einer Woche in England, an einem ganz bestimmten Wintermorgen, wo also Hunderttausende von Staren Flugformationen bilden und Strukturen am Himmel in einer atemberaubenden Sicherheit und Geschwindigkeit, wo kein Ornithologe sagen kann, das hat jetzt was mit Überlebenskampf zu tun oder was du beschrieben hast, bestimmte Tiefseefische, es gibt in der dunkelsten Tiefsee, wo es überhaupt kein Licht und keine Augen gibt, ja, die irgendwas erkennen können, gibt es die allerschönsten Farben und Formen von irgendwelchen seltenen Tiefseetieren. Es geht sogar so weit, der Adolf Portmann, so ein berühmter Biologe, der sich sehr viel mit Gestaltfragen beschäftigt hat, hat sogar herausgefunden, da gibt es sogar Tiere, Schalentiere, erst wenn die tot sind und man die Schneckenhäuser oder die Schalen verschlägt, dann sieht man im Inneren die allerschönsten Muster, die dieses Tier während seiner Lebenszeit überhaupt nie nach außen zeigt. Also das ist, behält es praktisch im tiefsten Inneren für sich. Und also da gibt es derartig viele Überschussphänomene von spielerischem Verhalten, von Schönheit, ja, von Kreativität. Ich finde da den Begriff der Kreativität gut, weil Kreativität hat auch was mit diesem freien Überschwang zu tun. Und das sind für mich, waren das so schöne Geschenke fast, weil so Sachen lassen sich sehr gut visualisieren. Ja, das ist ja ein Thema, was, wenn du was über Spiritualität machst, das sind ja erstmal Sachen, die sehr viel im nicht sichtbaren Bereich angesiedelt sind, im ideellen Bereich. Und als Filmemacher bist du ja immer darauf angewiesen, eine Brücke zum Sinnlichen, zum Optischen zu finden. Und da waren diese Überschuss- und Schönheits- und Spielphänomene der Natur natürlich was ganz Tolles für den Film. Und das merkt man auch beim Zuschauer. In den Momenten sind die Leute meistens am tiefsten ergriffen auch. Weil sie ahnen, glaube ich, da diesen Überschuss, dieses Meer, was man nicht genau benennen kann, als ob da etwas mit sich selber spielt. Ob das jetzt Gott ist, ob das Geist ist, wie man das Ganze, eine Energie, wie man das bezeichnet, ist eine ganz andere Sache. Man merkt aber, da ist auch fast, möchte ich sagen, eine Lust vorhanden. Ja? Man hat Teil an einer Freude, obwohl man gar kein Subjekt direkt sieht. Da sind wir wieder bei dem, was du eben sagst, die Subjekthaftigkeit der Natur. Man fühlt sie, aber man sieht kein Subjekt und man kann es auch nicht benennen, wie man eine Person benennen könnte.
Exakt, das kommt auch ganz, bei diesem Vogelschwarm, den du beschrieben hast, kommt das ganz deutlich raus. Und die Szene ist schlicht einfach atemberaubend. Die kann man auch gar nicht beschreiben. Die muss man schlicht einfach sehen.
Ja, ja.
Ein anderer Teil, der mich auch sehr beschäftigt hat, ist, wenn im Film erzählt wird, wie sich das Phänomen der Augen, also der Linsenaugen oder Kameraaugen, wie das heißt, in der Natur mehrmals unabhängig voneinander entwickelt hat. Und dann der Gedanken, was ich schon wusste, aber der Gedankengang, der noch dazu kam, und der war mir spannend, weil der war mir so nicht klar, war vollkommen einsichtig, wie sehr ja das Phänomen von Augen, also von Sehen, ein Grundphänomen vom Bewusstsein ist. Also wie sehr die Tatsache, dass die Natur in ihrer Evolution unabhängig voneinander so etwas wie ein Auge ausbildet, auch ein Indiz dafür ist, dass sie unabhängig voneinander, also die Fähigkeit zu Bewusstsein anfängt auszubilden.
Ja.
Weil da ist ein kreatives Momentum da, das hat eine Richtung, die sehr offensichtlich ist.
Da gibt es, ich wollte ursprünglich den, ich weiß nicht, ob du den Brian Swim kennst.
Natürlich, ja.
Das ist amerikanischer Kosmologe, ganz, ganz spannender Mann. Auch der, ich habe es nicht geschafft, weil er jetzt hat so ein Sabbatical, also so hat sich ein ganzes Jahr Zeit genommen, ein neues Buch zu schreiben. Also der war nicht erreichbar für Interviews. Und der hat diesen, sagen wir mal, diesen prägnanten Satz geprägt, in dieser parallelen Ausbildung des Auges, was auf vielen Baustellen, sag ich mal so, parallel, ja, in der Geschichte der Evolution, auf Dutzenden von Schauplätzen immer wieder neu angefangen worden, immer wieder versucht wurde, da hat er einfach gesagt, das Universum hatte den verzweifelten Wunsch, endlich zu sehen, ja, dieses dunkle, spröde, aus spröder Materie oder aus Bakterienschleim oder was bestehende Universum, das wollte endlich die Augen aufschlagen. Das ist eine tolle Metapher, ist auch wieder so ein mutiger Mann, der einfach sich traut, in so einer Bildsprache was zum Ausdruck zu bringen. Und dann habe ich dem Simon Conway Morris, den hast du jetzt erwähnt, weil der das in dem Film beschreibt, mit den Augen. Das ist Simon Conway Morris, muss man vielleicht dazu sagen, ist einer der wirklich anerkanntesten Evolutionsbiologen. Das ist auch überhaupt kein Esoteriker oder irgend sowas. Der aber auch sehr offen ist für solche teleologischen Fragen, ob es sowas wie eine Richtung gibt. Und ihn habe ich im Interview mit diesem Statement von dem Brian Swim, mit diesem sehr bildhaften, das Universum wollte verzweifelt sehen, konfrontiert. Und das, was wir da im Film sehen, ist dann seine Reaktion darauf, die ich sehr schön finde, weil er eigentlich das aufnimmt, ja. Also er sagt jetzt nicht, Richard Dawkins würde jetzt sagen, um Gottes Willen, das sind ja alles Projektionen und wie kann man so darüber reden, das ist alles nicht, alles nicht abgesichert. Aber Conway Morris, fand ich ganz toll, der nimmt das auf, den Ball, der kennt den auch, den Brian Swim, und hat es dann gefüllt mit seinen, ja, Forschungsergebnissen. Ja. Und hat das dann so ausgedrückt, dass er das eine wunderbare Metapher findet und dass man das eigentlich so sehen kann.
Ja. Und was dann noch reinkommt, was für mich dann auch so der nächste Schritt in der Logik ist, wie du diesen Film entwickelt hast, ist dann wieder der Professor Görnitz, der dann mit seiner deutsch-sächsischen Sachlichkeit und Nüchternheit, die ja irgendwie was wieder schon Herzerfrischendes hat, dann als Naturwissenschaftler so einen Satz formuliert, wenn ich den jetzt richtig zitieren kann, im Menschen schafft sich das Universum das Mittel, sich selbst zu begreifen.
Ja.
Weil da gehst du den Schritt sozusagen über das Auge hinaus und kommst beim Menschen an. Und dann kommt etwas, das sagt jetzt der Görnitz nicht, aber das passt meines Erachtens total zu, dass dann anscheinend, oder zumindest kann man das davon ableiten, der Mensch in dieser kosmischen Evolution ein Gemeinter ist. Also kein Zufälliger, sondern ein Gemeinter im Sinn, dass hier eine Fähigkeit durch uns als Gattung evolutionär entsteht, nämlich dass das Universum ein Mittel findet, sich selbst zu begreifen. Ein, ich glaube, Jesuit in deinem Film sagt dann auch noch, dass die Möglichkeit, dass Gott zurückgeliebt wird.
Ja. Ja, dass er etwas schafft, das auch lieben kann. Das sozusagen, dass er die Liebe, die er sozusagen für seine Geschöpfe hat, dass er das irgendwann auch mal zurückbekommt. Ich sag mal so, nach der Görnitz, der sagt auch sowas. Der sagt das in seiner eigenen Form. Der hat da auch keine Scheuklappen und traut sich sowas sozusagen. Er bezieht sich, das sagt er auch im Film, auf ein bisschen auf Théilade Chardin. Finde ich auch ganz spannend, also ein Quantenphysiker, der Théilade Chardin kennt, ja. Und der also da so einen Brückenschlag zu einer, sag ich mal, Theologie macht, das ist ja das Interessante bei Chardin, dass er ja auch ein Anhänger der Evolutionstheorie war. Das ist ja überhaupt kein Kreationist, sondern das ist einer, der hat ja richtig geforscht, auch als Paläontologe, und hatte auch diese Idee, dass sich entfaltende Universum, dass da ein Geist sozusagen am Ende etwas schafft, ein Bewusstsein, was sich selbst anschauen kann, über sich selbst reflektieren kann. Ich glaube, dass zum Beispiel auch die Entstehung von Kunst und Religion, das thematisiere ich ja auch, diese bis heute vollkommen rätselhaften Fähigkeiten der ganz frühen Menschen, vor 40.000 Jahren, Skulpturen zu machen. Jeder kennt die Höhlen von Lascaux. Picasso ist da, hat da niedergekniet. Picasso ist da rausgekommen und hat gesagt, das ist unfassbar. Ja, die Kunst hat sich bis heute nicht weiterentwickelt, hat Picasso gesagt, also in Altamira war in Spanien, in dieser großen Höhle. Und wie kann das sein, dass plötzlich so ein Sprung erfolgt vom Hominiden zu diesen Eiszeitkulturen, oder wie man die benennen will, die mit einer Stilsicherheit und einer Schönheit diese Höhlen ausschmücken, was auch wieder ein Überschussphänomen ist, und zwar eines der allergewaltigsten Art, ja, weil ich würde mal sagen, das brauchten die nicht zum Überleben.
Ja.
Es gibt zwar Evolutionsbiologen, es gibt heute so einen neuen Zweig, die sind auch sozusagen clever, die Evolutionsbiologen versuchen inzwischen auch alle Kultur- und Kunstphänomene darwinistisch zu erklären. Das ist so die neueste Tendenz. Wenn man aber sich diese Erklärungen anhört, also die sind so simpel, ja, da geht es dann am Ende doch wieder darum, dass der Maler von Lascaux irgendein Weibchen beeindrucken wollte. Ja, der kriegt das schönste Weibchen, wenn er die schönste Höhle ausmalt und kann seine Gene, dadurch werden die Gene weitergegeben. Angesichts der, soll ich mal sagen, Raffinesse, der Subtilität und dieser wirklich atemberaubenden Schönheit dieser Kunstwerke greifen natürlich diese Erklärungen irgendwie zu kurz. Sie werden versucht. Ich finde da aber auch dann den Gedanken ganz schön, dass mit der Geburt der Kunst, und interessanterweise ist ja die Geburtsstunde von Kunst und Spiritualität, finde ich, ist eine.
Ja.
Denn die ganz frühen Kunstwerke sind spirituell. Als ob der Mensch sozusagen da auch anfängt zu reflektieren über sich selber, über seine Stellung im Kosmos. Die Leute haben tonnenschwere Blöcke da in Stonehenge, hunderte von Jahren haben diese Arbeiten gebraucht. Man hat die Wohnhütten ganz ärmlich gelassen und hat die Kultbauten ganz groß und prächtig gemacht.
Du bringst ja auch wieder so ein Phänomen. Ja, du bringst ja auch etwas rein, was ein wenig einen spekulativen Charakter hat, aber was meines Erachtens eine unheimlich poetische Kraft hat in dem Film, wo du eben genau das beschreibst, was du hier kurz angedeutet hast, was hier da vor 40.000 Jahren einfach passiert ist, wo die Hominiden einfach zu Kunst und Spiritualität zumindest auf einer höheren Stufe aufgewacht sind, wo du dann irgendwie oder einer deiner Gesprächspartner einfach das so anspricht, dass das, was hier sichtbar gemacht wird in der Kunst, ja nicht unbedingt das konkrete Tier in dieser Wandmalerei ist, sondern das dahinter, und den Satz, den ich mir hier notiert habe, dass das Ganze zur Sichtbarkeit gebracht wird im menschlichen Bewusstsein.
Ja.
Und da ist etwas, also wenn man das nur einfach ranlässt, da kommt eine tiefe Dimension auf, und da kommt auch eine Sichtbarkeit von dem, was menschliches Bewusstsein da ist, oder was auch, ich glaube, das sprichst in einem Moment in dem Film auch an, was die Mission des menschlichen Bewusstseins in diesem kosmischen Prozess sein kann, wo wirklich eine Tiefendimension da ist, die so weit über das hinausgeht, was normalerweise als Evolution verstanden wird.
Das sagt der Johannes Wirz, ich glaube, du spielst darauf, er ist ein anthroposophischer Biologe, er macht das, finde ich, ist ein ganz toller Moment in dem Film, wo er sagt, dass Stonehenge, Michelangelo und auch das, was die in CERN machen, in einer Linie steht. Und es geht nicht darum, Technik zu entwickeln, Geld zu verdienen, Macht auszubauen, ja, materielle Dinge irgendwie zu vervollkommen, sondern er sagt dann, Geist in die Sichtbarkeit zu bringen. Etwas, also vom Ganzen, was geahnt wird, das Ganze, was wir nicht fassen können, das können wir nicht analytisch zergliedern, aber wir fühlen, dass es da ist. Es hat eine Präsenz, die auch die Teile mitbestimmt. Runterzuholen in Symbole, in Kultbauten, in Rituale, in eine Sichtbarkeit, in eine für uns Anschaubarkeit. Und ich finde zum Beispiel, während des Filmes ist für mich ganz oft, wenn jetzt einer mich fragen würde, was ist eigentlich Spiritualität, ich soll das mal definieren, würde ich komischerweise jetzt gar nicht von Geistern und Geist und Gottheiten und so weiter reden, sondern mir ist immer mehr klar, es gibt einen wunderbaren Satz, der heißt einfach, ganz schlicht und einfach, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und das ist ein ungeheurer Satz. Das ist für mich zum Beispiel Spiritualität pur, wenn man überlegt, was das bedeutet. Und das Interessante ist, also das Geheimnis des Ganzen, das Geheimnis des unzerteilten Ganzen, was nicht rückführbar ist auf die Teile, aus denen es besteht. Das heißt, die Teile in dem Moment, wo sie sich gruppieren zu diesem Ganzen, stellen sich Bewegungsverläufe, Ordnungen, Informationsaustausch, was man da alles einsetzen will, Rhythmen her, die nicht voraussehbar sind und die eine neue qualitative Ebene schaffen. Und das, finde ich, geht durch die ganze Evolution durch. Das ist bei der ersten Zelle, die erste lebendige Zelle, können bis heute die Biochemiker nicht nachbauen, weil die Moleküle, was die da gemacht haben, um sich zum ersten Organismus zu verbinden, ist schlicht und einfach unbekannt, obwohl man die ganzen Moleküle kennt. Man kennt die gesamten Bauteile dieser ersten Zelle und ist nicht in der Lage, durch Anordnung, noch so komplizierte und raffinierte Anordnung, dieses lebendige Etwas, dieses lebendige Ganze zu erschaffen. Und das geht dann natürlich weiter bei der Entstehung von Arten. Und unsere Biosphäre, um nochmal auf den Lovelock und diese Gaia-Metapher für die Erde zurückzukommen, das ist ja das Schöne an der Metapher, dass sie die Erde auch als ein Ganzes beschreibt, unsere Biosphäre, die auch weit mehr ist als nur die Summe ihrer Teile.
Exakt.
Und dass da Gesetze gelten, das macht die Komplexitätsforschung. Es gibt heute ganz neue Forschungszweige. Wir sind ganz am Anfang, überhaupt die Muster und die Gesetze und diese Ordnungsprinzipien zu verstehen, die da sozusagen walten, um dieses Ganze zu dem zu machen, was es ist. Und da ist das meiste vollkommen unbekannt. Und das ist, finde ich, schon Spiritualität. Das ist schon ein Tor zur Spiritualität. Da brauchen wir gar nicht von Gott und Geist zu reden.
Absolut. Und in der Thematik endest du ja auch den Film, was ich sehr spannend finde. Ich meine, wir könnten noch sehr viel reden. Ich möchte nur jetzt auch einfach unsere Zuhörer mit zu Wort kommen lassen. Ja. Noch ein Gedanke, der bei mir sehr hängen geblieben ist, wo du eben am Schluss dann von dem Film auch wieder über Gaia, über die Ökologie, über dieses Zusammenspiel von Wissenschaft und Spiritualität in diesem Erhalten der Grundkonstanten, um diese Entwicklung weiterzumachen, da sprichst du auch von einerseits von diesem Staunen, dieser grenzenlos gestalteten Energie gegenüber und dann auch dieser Aufruf, es mitzugestalten als Mensch.
Ja.
Und das finde ich einerseits wirklich auch dieses Element des Staunens gegenüber dieser grenzenlos gestalteten Energie, die offensichtlich das Universum ausmacht und die eben nicht nur einfach vor sich hin tut, sondern die wirklich eine gestaltende Kraft ist. Und dann wir als Menschheit in unserer Gemeintheit, dass wir ganz offensichtlich auch gemeint sind, hier mitzugestalten, und zwar bewusst mitzugestalten, wie sich dieser Prozess weiterentwickeln wird.
Ja, also mir ist es selbst eben oft so gegangen, dass wenn ich das Wunder dieser immer wieder sozusagen die Wissenschaftler nennen das heute Emergenz, die sagen also aus den Teilen emergiert ein qualitativ Neues. Ja, das ist aber auch nur eine Modefloskel. Ja. Sie können auch gar nicht, die verstecken sich hinter so einer interessant klingenden wissenschaftlichen Begriff Emergenz, emergieren. Aber dieses Wunder, diese Emergenz, was man eben auf den verschiedensten Ebenen dann immer wieder beobachten kann, denke ich, kann nicht nur zu Gefühlen führen wie Demut, Staunen, Verehrung vor diesen Zusammenhängen, sondern auch zu zärtlichen Gefühlen, ja, zu Gefühlen von Fürsorge. Und da ist ja der Brückenschlag zur Ökologie und eben zum sich kümmern um das Ganze. Das beschreibt dann der Stephen Harding am Schluss so schön, das ist eine ganz anrührende Passage, wo er Beobachtung eines Hirsches, eine kleine Hirschart, wie die Wiederkäute, beschreibt da einfach, wie dieses Tier in eine absolut meditative Ruhe kommt bei diesem Prozess und wie diese Ruhe auf ihn, den Beobachter, in fast magischer Art und Weise überspringt, wie ein Aroma, wie ein Rauch, sagt er, kommt das aus diesem Tierkörper auf ihn und er wird auch ganz, also tranceartig ruhig. Das ist auch ein wunderbarer Moment, wo so ein Biologe über seinen Schatten springt und ja, sein Herz öffnet. Und da kommen Momente von Zärtlichkeit und von Fürsorge, von Liebe könnte man fast sagen, die durch diese Schönheit und die Verehrung und dieses Geheimnisvolle des Ganzen, was sich strukturiert, ausgelöst werden. Und das finde ich auch alles schon Spiritualität in höchstem Maße, die mir also tausendmal lieber ist als irgendwelche dogmatischen Religionen oder auch irgendwelche durchgeknallten Esoterik-Botschaften. Das ist alles so nachvollziehbar. Ich kann das selbst auch sinnlich so gut spüren.
Nee, wunderschön. Wir könnten noch ewig reden. Wir sind schon ein bisschen jetzt über der Zeit, wo ich auch die Zuhörer hier mit zum Wort kommen lassen möchte. Und wie immer gibt es die Möglichkeit, sich hier in das Gespräch mit Rüdiger Sünner per Telefon einzuwählen. Die Telefonnummer, sage ich hier noch einmal durch, ist 001-219-509-8222. Nochmals 001-219-509-8222. Der Zugangscode 5295-00 und die Raute-Taste 5295-00 und die Raute-Taste. Gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, sich per E-Mail hiermit einzubringen. Die E-Mail-Adresse ist radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Und wir werden es heute im Frage-und-Antwort-Modus probieren, um die Technik, um die Leitung sauberer zu halten, um weniger Nebengeräusche zu haben. Das heißt, diejenigen von euch, die sich einbringen wollen, mit der Stern-6-Taste kann man das Telefon lautschalten und sich einbringen und nachher auch wieder mit der Stern-6-Taste wieder leise stellen. Das heißt, Stern-6-Taste, um sich einzubringen, und dann Stern-6-Taste, um sich wieder nachher stumm zu schalten. Bevor sich der Erste oder die Erste per Telefon meldet, weil die erste E-Mail-Frage eine Frage aus Wien ist, die eine sehr praktische Frage ist, nämlich, wann wird der Film in Wien gespielt? Ich würde die Frage gerne erweitern, wann kann man den Film denn in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz sehen?
Da geht man am besten auf die Webseite von dem Film, www.daskreativeuniversum.de, also wie der Filmtitel. Da stehen immer die aktualisierten Kinotermine drauf. Es ist allerdings jetzt noch nicht klar, ob wir einen österreichischen Kinoverleih finden. Bis jetzt gibt's nur einen deutschen Kinoverleih. Es ist nicht einfach, solche Themen ins Kino zu bringen. Das haben mir die Leute schon gesagt. Es gibt jetzt eine Auswahl von 12, 13 Kinos, wo in Deutschland läuft. Es kommen immer neue dazu. Also es ist ratsam, immer mal wieder auf diese Seite zu gehen. Es wird jetzt in den nächsten Wochen und auch Monaten aktualisiert. Die bringen den Film eher jetzt sukzessive raus, ja, also bis März oder so, statt jetzt sozusagen in einem Knall, sagen wir mal, hier 50 Kinos zu bespielen, weil die zu Recht sagen, das ist ein Thema, wo sich auch Kinobesitzer müssen sich darin verlieben. Sie müssen sagen, das wollen wir haben und das ist was für unser Publikum. Es ist also, die nennen das zielgruppenorientiert, Verwertung. Also die schmeißen das jetzt nicht in den Weihnachtsmarkt, wo hunderte andere Filme auf den Markt drängen. Und da muss man sich einfach informieren. Aber es gibt eben auch schon die DVD zu kaufen und das ist auch auf dieser Webseite.
Die DVD ist schon am Markt, weil ich
habe die ist jetzt ist schon auch, die gibt es bei www.waldorfbuch.de. Das ist ein anthroposophischer Versand. Die dürfen das jetzt schon ab Dezember vertreiben und ab März gibt es den auch bei einem anderen normalen DVD-Vertrieb, wo meine anderen Filme erschienen.
Okay, das ist gut zu hören, weil ich bis jetzt immer davon ausgegangen ist, dass es die DVD erst im März geben wird. Also
nee,
in diesem Waldorf-Vertrieb gibt es auch jetzt schon.
Gibt es auch jetzt schon, ja.
Gut. Das heißt, jeder hat eine Chance, diesen Film zu sehen, entweder im Kino oder auch auf DVD. Vielleicht haben wir schon den ersten Hörer oder erste Hörerin hier in der Leitung, die mit Stern-6-Taste, die Leitungen sollten offen sein.
Ja, ich hätte eine Frage an den Herrn Sünner. Können Sie mich hören?
Ja, wir können dich hören.
Es ist eine Frage, die ist vielleicht kompliziert und nicht so einfach zu beantworten. Ich würde gerne wissen, was macht es denn den Wissenschaftlern so schwer, sich zu einer spirituellen oder spirituelleren Sichtweise zu bekennen? Man spürt ja immer wieder, da möchte was raus. Die möchten eigentlich was sagen, aber irgendwo ist da ein Widerstand. Was ist das? Warum ist das so schwer?
Ja, also ich glaube, ich habe in meinem Film 14 Wissenschaftler versammelt. Ich glaube, das ist nicht der normale Durchschnitt der heutigen Mainstream-Wissenschaft. Das sind also, man muss jetzt nicht davon ausgehen, ja, jeder zweite Physiker denkt so wie die Leute in dem Film. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Das ist eine, wenn man will, auch eine kleine Elite oder eine kleine Gruppe von sehr besonderen Leuten. Leute, die zum Beispiel heute etwas studieren. Ich glaube, Studenten, die an der Universität anfangen, Physik oder Biologie zu studieren und die dann ihre Doktor machen und wollen Karriere machen. Ich glaube, dass ein Riesendruck auf diesen Leuten liegt. Ja, weil es sind einfach bestimmte, es gibt ganz einfache Tabuthemen in einer naturwissenschaftlichen Ausbildung. Das ganze subjektive Element, über Gefühle zu sprechen, über unsere emotionale Beziehung zur Natur, ob da eine Richtung in der Evolution ist, das sind alles Tabuthemen. Wer heute Karriere machen will, wer irgendwie was mit seinem Studium am Ende anfangen will, der lässt es sein, solche Fragen zu stellen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ja, vielleicht zu einer gewissen Konditionierung führt. Es sind auch Ängste dabei. Nicht? Also das, und die Leute, die ich interviewt habe, das sind zum Teil ältere Leute, sind zum Teil Emeritierte. Hans-Peter Dürr und solche Leute, der ist über 80 und trotzdem ganz fit, aber der ist sozusagen jenseits von diesem ganzen Institutsgerangel oder von diesen ganzen Karriereambitionen. Der hat eine riesen Karriere hinter sich und hat die Freiheit auch so zu denken, und das haben eben viele natürlich nicht.
Ja. Okay. Vielen Dank. Ja. Haben wir noch eine weitere Hörer oder Hörerin? Mit Stern 6 kann man das Telefon aktivieren.
Ja, ich hätte noch eine Frage.
Ja.
Kann man mich hören? Ja.
Ja.
Ich hatte das Glück, auch den Film zu sehen, und ich fand das so enorm, wie du das auch beschreibst, dieses, was man selber über den Himmel hat, man ja ein bestimmtes inneres Gefühl, ein subjektives Gefühl einer Größe und enormen Schönheit. Und normalerweise, wenn man Filme über das Universum sieht, wird das plötzlich alles so klein erklärt und zerhackt, und man hat die Phänomene, die man erlebt hat mit dieser Erklärung gar nichts zu tun. Und es gelingt dir in dem Film, dass obwohl alles wirklich in genauer Wissenschaftlichkeit rüberkommt, die Poesie ja erhalten bleibt. Und da wollte ich fragen, einfach als man hat es als Nutznießer, ist natürlich wunderschön, aber wie ist es für den Filmemacher? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das 5 Mengen an Filmmaterial entstanden, bevor du so einen ausgewählten Juwel zurechtschneiden kannst? Oder sind das so begabte Redner? Wie ist das Verhältnis eigentlich, um so einen Film herzustellen?
Ja, es ist natürlich sehr viel Material. Also für mich war natürlich wichtig, ich meine, ich habe auch natürlich erstmal eine monatelange Fotorecherche, eine Bildrecherche betrieben, und da nehme ich nicht, ich meine, da kommen zum Beispiel Schneekristalle vor in dem Film, diese Magie dieser Sechsarmigkeit und so weiter, und da habe ich, allein das hat vielleicht Wochen gedauert, bis ich also, sagen wir mal, Fotografien gefunden habe, die nicht nur also diese HD-Auflösung haben, sondern die auch diese Magie, diesen Zauber haben und diese Genauigkeit. Und da gebe ich mir immer sehr viel Mühe, auch mit diesen Galaxien. Das sind so Hubble-Fotografien, die auch sehr hochauflösend sind, wo sehr viel Struktur drin ist und so. Also die Bildrecherche muss sehr sorgfältig gemacht werden. Da kann man nicht irgendwas abscannen aus irgendeinem Buch oder so. Das ist also ganz spezielle Sachen. Und es sind aber auch, wie jetzt gesagt wurde, auch natürlich die Redebeiträge. Ich finde, dass die Wissenschaftler, also im Fernsehen zum Beispiel, wenn man da so Wissenschaftsmagazine sieht, dann reden die wirklich anders. Die haben, und was ich vorhin sagte, dass oft denen, glaube ich, so eine Angst vor dem Spirituellen im Nacken sitzt. Ja, das habe ich beim Fernsehen immer den Eindruck. Die reden, die sichern sich dann ab, dann kommen so astrophysikalische Begriffe und das wird alles so ein bisschen runtergekocht, wie auch jetzt gesagt wurde. Und die Leute, die ich eben ausgesucht habe, ich habe mit denen ja auch Vorgespräche geführt, ich habe mit denen telefoniert und Mails geschrieben und ich habe mich ja richtig auf diese Interviews vorbereitet, um auch sicher zu sein, dass die auch sprachlich was rüberbringen, dass da auch, ja, dass da auch eine Sinnlichkeit dabei ist und ein Herzton auch dabei ist. Und das ist eben diese Vorbereitung für sowas. Und dann, wenn man Glück hat, am Ende geht das so zusammen.
Aber es gelingt dir ja natürlich bei diesem Film auch noch etwas mehr, nämlich wir haben das kurz in einem Vorgespräch auch angesprochen, du bringst diese Wissenschaftler in einen virtuellen Dialog. Mhm. Es gelingt dir, einen gemeinsamen Raum aufzumachen, in dem die miteinander in dieses Thema hineingehen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil das sind ja doch Menschen, die auch aus sehr verschiedenen Hintergründen kommen.
Ja. Das Interessante ist, dass also es spielt zwei Begriffe eine große Rolle in dem Film. Einmal der Titelbegriff, also Kreativität, das kreative Universum als Metapher. Und dann die Natur als Künstlerin. Das kommt in der Mitte des Films oder am letzten Drittel vor. Und ich habe zum Beispiel diese beiden Metaphern diesen Leuten auch vorgesetzt. Ich habe die damit konfrontiert. Und das war, glaube ich, ganz geschickt, weil hätte ich die mit der Gottesmetapher konfrontiert, ja, das habe ich zum Beispiel eigentlich nicht gemacht. Ich habe gleich gewusst, es gibt ganz bestimmte Leute, zum Beispiel im angelsächsischen Raum, amerikanische und englische Naturwissenschaftler, die haben zum Beispiel mit dem deutschen Geistbegriff ihre Probleme auch. Dieses Wort gibt es überhaupt gar nicht im Englischen. Das ist ein ganz deutsches Ding, was aus dem deutschen Idealismus kommt, was mit Hegel und Schelling ganz tief verbunden ist. Ich habe aber gemerkt, wenn ich die Frage, ist die Natur eine Künstlerin oder gibt es eine geheimnisvolle Kreativität in der Evolution, dann haben alle Augen geleuchtet, ja, von allen durch die Bank. Und ich wusste das irgendwie vorher. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Trick gewesen, statt die mit so schwergewichtigen Sachen, ist Gott in der Natur oder ist da ein Geist, also Anthroposophen haben ja oft diesen Geistbegriff, und ich wusste genau, das koche ich lieber runter und kriege dann eigentlich umso schönere Resultate, weil Begriffe wie Natur als Künstlerin, kreatives Potenzial sind offener, sind aber, ich finde, auch sehr spirituell. Und das war vielleicht so das gemeinsame Band, was die dann hat so reden lassen. Das hat die auch ein bisschen geöffnet, ein bisschen gelockert, habe ich so gemerkt. Mussten sie sich nicht so mit Gott und so, müssen sich manchmal so Wissenschaftler dann gleich absetzen und so, nein, und da ist natürlich kein Gott drin tätig und so. Aber bei den Begriffen hatten sie ein bisschen mehr Spielraum.
Ich habe hier noch eine E-Mail-Frage bekommen, obwohl es eigentlich einfach mehr ein Statement ist als eine Frage. Da schreibt Erich, hallo Rüdiger, als Rüdiger den Satz beschrieben hat, das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile, mit der Beschreibung war sofort der Vogelschwarm in meinem inneren Auge zu sehen. Mhm. Er bewegt sich wie eine neue Lebensform. Wir sind doch alle aus demselben Stoff, ob Stern oder Mensch, alles besteht aus Atomen und Neutronen. Es ist für mich immer wieder faszinierend, dass wir alle eins sind. Gruß Erich. Das hat doch sehr viel mit dem zu tun, was du auch, oder was im Film auch unter dem Titel Sternenstaub angesprochen wird.
Ja, das ist auch eine tolle Metapher eigentlich. Und ich habe das den Ada Science gefragt. Das ist auch ein ganz spannender Quantenphysiker, der ist auch gleichzeitig Anthroposoph, ist ein so richtig universal gebildeter Mensch, der versteht genauso viel, ist Amerikaner, der versteht genauso viel von Goethe wie von Steiner, wie von Charles Darwin, wie von der Quantenphysik und ist immer beteiligt bei den Konferenzen, die der Dalai Lama mit Naturwissenschaftlern macht, also ist ein ganz interessanter Mann. Und der hat eben darauf geantwortet, dass das Sternenstaub für ihn eben zwei Bedeutungen hat. Einmal eine ganz astrophysikalisch geerdete, dass eben die ganzen Atome unseres Körpers und von allen Lebewesen aus gigantischen Sternexplosionen der Vergangenheit resultieren, Supernovae, die praktisch explodiert sind. Und das beschreibt dann der Brian Swim nochmal sehr eindrucksvoll. Er sagt, hat sich eine Supernova geopfert für uns. Ja, also in der Explosion, da sieht man auch, was das für dramatische, die Evolution ist natürlich auch ein hochdramatischer Prozess, in dem so ein Stern explodiert und also in Milliarden von Teile zerschellt, werden genau die Grundbausteine freigesetzt, die uns heute ermöglichen, hier zu telefonieren, die unser Leben ermöglicht haben. Aber der Science geht darüber hinaus und sagt, das ist für ihn aber auf einer zweiten eine Metapher. Nämlich, dass wir eine kosmische Heimat haben. Und das finde ich ganz schön. Trennt das also auch ein bisschen, einmal als Physiker. Aber er lässt sich auf die Metapher auch in einem weiteren Sinne, einem poetischen Sinne ein. Und das ist eben so ein Einheitsempfinden. Das ist eigentlich das, was auch die Mystiker empfunden haben.
Ja. Und es hat eine sehr handfeste Grundlage, das ja, so nennen sie es. Wenn sich noch jemand mit ins Gespräch einbringen möchte mit der Stern-6-Taste, das heißt, falls wir Sie, dich nicht hören sollten, einfach nochmal die Stern-6-Taste drücken, dann ist das Telefon vielleicht freigeschaltet. Mal schauen, ob jemand in der Leitung ist.
Ja, ich habe noch eine Frage.
Hallo.
Und zwar, ich würde noch mal gern auf die Augen zurückkommen, von denen ihr gesprochen ja, habt. Und ich wollte dich fragen, was würdest denn du sagen, mit welchem Auge...
Jetzt ist leider das Satz abgebrochen, ich weiß nicht.
Ja, ich habe es auch nicht mehr gesehen.
Vielleicht nochmal mit Stern 6 das Telefon nochmal aktivieren kannst, weil du dich sonst zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal mit reinbringst. Offensichtlich haben wir die Hörerin jetzt gerade verloren. Vielleicht in der Zwischenzeit, wenn noch jemand in der Leitung ist, vielleicht funktioniert dann diese Leitung. Dass wir jetzt hier technisch die Leitungen noch offen haben.
Könnt ihr mich hören? Hallo?
Ja, ja. Ich kann dich hören.
Ja, ich greife einfach das mit dem Auge auch nochmal auf. Und zwar war ja das ganz am Anfang diese Metapher, ich weiß nicht, ob vom Tom war oder vom Rüdiger, dass das Universum das Auge geschaffen hat, damit es sich selber sehen kann. Mhm. Kannst du dazu noch was sagen? Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, das hatte ich ja versucht zu erklären. Das ist eigentlich von diesem Brian Swim. Mhm. Und der Simon Conway Morris in dem Film bestätigt das nochmal. Er sagt zum Beispiel, er führt zum Beispiel an, dass bestimmte Proteine, die für die Transparenz der Augenlinse verantwortlich sind, und bestimmte Proteine, die dafür verantwortlich sind, dass im Auge bestimmte Lichtsignale in elektrische Signale umgewandelt werden können. Also zwei Proteine, die für die Wirkungsweise des Auges extrem wichtig sind, dass die extrem lange schon entstanden sind, bevor überhaupt das Auge entstanden ist. Das ist für ihn schon so ein vorbereitender Gestus, möchte ich mal sagen, dass irgendetwas tätig wird in der Evolution, was später dann zusammengefasst wird zu diesem Organismus des Auges. Und dass dazu eben das Auge auf verschiedenen Baustellen, auf verschiedenen Schauplätzen Evolution unabhängig voneinander, das ist ganz wichtig, ohne dass da eine gegenseitige Beeinflussung stattfindet, gebaut wird. Und das, diese Metapher ist im Grunde nichts anderes als aus diesen empirischen Erkenntnissen ein Ganzes zu bilden und eine Vermutung anzustellen, dass da etwas tätig ist. Und das ist eigentlich in der Biologie ein großes Tabu, nicht? Das darf man eigentlich nicht machen, weil das nicht beweisbar ist. Ich finde das aber, ich würde mal sagen, es hat eine gewisse Plausibilität, wenn solche Leute das machen, weil die das nicht aus dem hohlen Bauch einfach fantasieren, sondern weil sie diese Metapher stützen durch ganz bestimmte Forschungsergebnisse. Da kann man am Ende immer noch sagen, ja, das bleibt eben eine Metapher, das ist trotzdem nicht bewiesen. Aber ich finde das sehr mutig von denen, dass die sich diese Metaphern überhaupt nicht ausreden lassen. Und das ist einfach eine andere Denkebene. Das ist eine ganzheitlichere Denkebene, um auf diese Phänomene zu gucken und die in einen möglichen Interpretationsrahmen zu bringen. Das ist ja kein Dogma. Das ist eine Metapher, das heißt, es ist ein Vorschlag. Ich finde das etwas sehr Luftiges eigentlich, dass wir weiter mitnehmen können und können das auf uns wirken lassen. Und das kann für unser Leben eine sehr produktive Bedeutung haben.
Ja, mhm.
Ich finde das auch total gut, wie Rüdiger das macht, weil ich denke auch, dass wenn der Schritt zu einer Spiritualität kommt, dann kommt er aus der Wissenschaft. Der kommt nicht aus der Mystik oder aus dem mythischen Zusammenhang oder aus der Esoterik, Der kommt aus der Wissenschaft. Zumindest dann, wenn er Mainstream werden soll. Weil der Mainstream, der setzt auf die Wissenschaft. Das heißt, der nächste Schritt muss aus der Wissenschaft kommen.
Nee, das ist ein sehr spannender Gedanke. Ich darf vielleicht, weil wir schon langsam auch ans Ende unserer Zeit kommen, noch die letzte Frage, die hier per E-Mail reingekommen ist, die meines Erachtens total dazu passt. Die hier heißt, danke für einen wunderbaren Dialog. Ich möchte noch mit einbringen, dass sich nicht nur die Sicht der Wissenschaftler verändern muss, sondern auch unsere Sicht auf Spiritualität. Rüdiger hat das ja auch als seine Erfahrung beschrieben. Kann er da noch etwas mehr dazu sagen? Ich glaube, das schließt jetzt dir dann das an, was du hier auch mit eingebracht hast.
Ja, da sage ich vielleicht das dazu, dass ich natürlich, ich habe mich da ein, zwei Jahre eingelesen in das Thema. Ich bin ja von Haus aus kein ausgebildeter Naturwissenschaftler. Ich habe mich dann eingelesen in viele Bücher, in Biochemie und Genetik und Astrophysik und Quantenphysik und so weiter. Und habe extrem viel gelernt dabei. Ich habe einfach, das war unglaublich spannend. Das war für mich nichts, wo ich dachte, um Gottes Willen, wenn ich das jetzt mache, verliere ich irgendwie meinen Glauben oder so, wird mir alles irgendwie zerrissen. Nein, ich habe gemerkt, dass ich dadurch in Schichten gekommen bin, wo das Staunen immer größer wird. Ja? Und im Grunde hat das meine Spiritualität auf der einen Seite beflügelt, es hat aber auch mich gezwungen, ganz genau hinzugucken und auch, ich meine, man muss zum Beispiel, die Biochemie heute ist so tief eingedrungen in diese ganzen DNA-Strukturen, was da im Innersten von Zellen passiert, das ist atemberaubend, das muss man hoch anerkennen, das ist unglaubliche Leistungen von Forschern sind dahinter. Die Frage ist eben nur, mit welchem Blick man das Ganze betrachtet. Und ich habe alle diese Dinge oder auch kosmologische Sachen über die Galaxien, über den Ursprung des Universums, habe ich immer auch mit einem Blick lesen können, dass sozusagen meine Kräfte des Staunens, die ja auch Herzenskräfte sind, die sind da eigentlich befördert worden. Und insofern war das für mich nie ein Widerspruch. Und insofern möchte ich vielleicht so sagen, hat sich meine spirituelle Seite immer so ein bisschen gerieben, aber auch ergänzt und ist befruchtet worden von der wissenschaftlichen, sodass das war so ein Tanz. Das ging so hin und her. Und ich kann das bis heute nicht verstehen, Menschen, die sozusagen diese beiden Hirnhälften drastisch trennen und das voneinander abkoppeln wollen, weil ich finde, da ist ein ganz aufregende so ein Feedback-Bewegung im Gange. Und das eine muss nicht über das andere triumphieren. Das kann in dieser anregenden Dialogstellung bleiben. Also für mich war das eben nur eine Bereicherung, auch diese wissenschaftliche Lektüre. Und ich kann heute, ich muss dann das noch vielleicht als Letztes sagen, ich will da keinem zu nahe treten, aber wenn ich heute, ich sag mal, es gibt bestimmte Formen von einer grenzenlos naiven Religiosität, die vollkommen kritiklos ist, die Wissenschaft verdammt, die alles Rationale weghaben will, da habe ich heute ganz große Schwierigkeiten mit. Ja? Also ich sehne mich nach einer aufgeklärten Religiosität in der Welt und dann nach einer aufgeklärteren Spiritualität, die dieses Vermögen, was wir haben, auch rational Dinge zu erforschen und auch sorgfältig im Detail Dinge anzugucken, auch mitnimmt. Und ich denke, dass sie darum nur wachsen kann. Dann haben wir keine Probleme mit Fundamentalismus. Ich glaube, die fallen dann von selbst weg.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du hier noch mit reinbringst. Weil ich glaube, das ist einfach der Fall. Und ich denke auch, dass du wirklich mit diesem Film einen Beitrag leistest. Und wenn ich hier einfach mal wirklich unverschämt Werbung machen darf, wir sind ja hier kein öffentlich-rechtliches Radio, wir dürfen das. Den Film muss man sehen. Und ich fand dieses Gespräch wirklich außerordentlich bereichernd. Und herzlichen Dank, Rüdiger, dass du die Zeit dafür genommen hast.
Und ich bedanke mich.
Herzlichen Dank auch für alle, die sich hier an dem Gespräch mitbeteiligt haben und auch zugehört haben. Das war auch die letzte Sendung von Radio Enlighten Next hier in diesem Jahr. Wir werden Anfang Januar unsere Serie wieder aufnehmen. Wünschen euch, Ihnen schöne Feiertage, einen schönen Rutsch und herzlichen Dank für die rege Beteiligung bei Radio Enlighten Next über das ganze Jahr 2010.
Einen schönen Abend. Von mir aus auch schöne Weihnachtsgrüße an alle.
Danke. Bis dann.
Ja, tschüss.
Tschüss.